Ja, wir haben vor circa einem Monat, haben wir damit begonnen, zwei besondere Abschnitte aus dem Leben des Abraham zu betrachten. Und vor circa einem Monat haben wir die Hagar-Ismael-Geschichte beleuchtet. Und heute geht es um das Kapitel 22 aus dem ersten Buch Mose, und zwar um die Opferung des Isaak. Und wer diese Geschichte im Stillen mitlesen möchte, also 1. Mose 22, es sind die Verse 1 bis 19. Da hören wir Folgendes. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham, und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn da selbst zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham des Morgens früh auf und gürtete seinen Esel, nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak, spaltete das Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, da von ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie kamen an die Stätte, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham daselbst einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, ja, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hangen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham hieß die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heutigen Tages sagt: Auf dem Berge, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, dass ich deinen Samen segnen und mehren will, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und dein Same soll besitzen die Tore deiner Feinde. Und dadurch und durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Also kehrte Abraham wieder zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander gen Beersheba, und er wohnte daselbst. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Jesus Christus, jetzt möchten wir dich von Herzen bitten, dass du jetzt alles Unnötigen, alle überflüssigen Gedanken von uns nimmst, dass du uns jetzt die rechte Wachsamkeit und Konzentration schenkst, damit wir wirklich das verstehen, was aus diesem Text in unser persönliches Glaubensleben hineinwirken soll. Und dir möchten wir jetzt alle Ehre geben, dich loben und preisen und danken, dass du unser auferstandener Herr bist. Amen. Ja, liebe Geschwister, der verheißende Sohn Isaak ist da. Alles scheint auf einem guten Weg zu sein. Die Heilsgeschichte macht gute Fortschritte. Und dann kommt jener Tag. Dann kommt der Tag, ja, wo mit einem Schlag alles in Frage gestellt wird. Mit einem Schlag eben alles in Frage gestellt wird. Eben jener Tag, wo der lebendige Gott zupackt, jener Tag, ja, wo Gott den Abraham diesen äußerst schwierigen Weg gehen lässt. Ich weiß nicht, liebe Geschwister, wie es euch so bei manchen Geschichten ergeht, die man nur erträgt zu lesen, wenn man weiß, dass das Ende gut ausgeht. Und das ist ja hier so eine Geschichte, die wir gut kennen und deren Ende ja gut ausgegangen ist. Und trotzdem, das, was wir da heute wieder einmal gelesen und gehört haben, ist ja immer wieder unfassbar. Wenn man sich das nur mal so ein ganz klein wenig vergegenwärtigt, falls man das überhaupt kann, aber wenn man sich das wirklich ein ganz klein wenig vergegenwärtigt, ja, man steht immer wieder mit offenem Mund daneben und ist eigentümlich berührt von dem, was uns da in 1. Mose 22 berichtet wird. Und es ist schon enorm, dass dieser inzwischen ja fast 4000 Jahre alte Text, wie dieser Text in die Geschichte hineingewirkt hat, in das Christentum, in das Judentum, nicht in die Religionsgeschichte, in die Kulturgeschichte, in die Kunstgeschichte. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal das Gemälde von Rembrandt gesehen hat, die Opferung Isaaks aus dem Jahre 1630 oder 35. Ja, und wer das Original gerne sehen möchte, ja, der ist leider gezwungen, nach St. Petersburg zu fliegen oder zu fahren. Ja, selbst in die Philosophie hinein hat dieser Text gewirkt. Und wer sich so ein bisschen mit Immanuel Kant beschäftigt, der weiß, dass er mächtig an 1. Mose 22 gescheitert ist. Und selbst der dänische christliche Philosoph Søren Kierkegaard hatte seine enormen Probleme gerade mit diesem Text. Aber unübertroffen, liebe Geschwister, ist und bleibt Martin Luther. Der, so habe ich erfahren, der fast 10 Jahre lang seinen Studenten das 1. Buch Mose ausgelegt hat. Fast 10 Jahre lang. Und natürlich auch 1. Mose 22. Und hören wir mal kurz rein, was Luther zu diesem Kapitel sagt. Und er fängt ja ganz, ganz eigentümlich an, dass er sagt, alle Ausleger sind der Esel, der zurückbleibt. Und das, ich bin davon überzeugt, er meinte das damals wirklich so, wie das heute bei uns ankommt. Dass also der Ausleger zu 1. Mose 22 immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen dumm, ein bisschen begrenzt dasteht. Und dann fährt Luther fort. Und jetzt müssen wir uns vielleicht mal so einen kurzen Moment an die Luthersprache gewöhnen. Jetzt sagt er weiter, dies sei nun gesagt von dieser Historie, also von dieser Geschichte, die da recht geistlich ist, welche zwar ich als ein Fleischlicher und einer von diesen Eseln, welcher nicht mit auf den Berg geht, nicht vollkömmlich verstehen oder gar auslegen kann. Ich habe aber so viel lehren und anzeigen wollen, wie viel ich nach meiner Schwachheit und geringem Verstande habe gedenken und verstehen können. Derhalben befehle ich diesen Text allen frommen Christen an, der voller reicher und mannigfalter geistlicher Lehre und Wahrheit ist. Und wenn ja in der Auslegung nicht alles nach seiner Würde von mir gehandelt wäre, soll solches ein christlicher Leser meinem geringen Verstande zurechnen. Ich denke, wenn ein Luther solche Sätze sagt, tja, entweder sollten wir schweigen oder wir sollten heute Morgen uns mit aller Bescheidenheit an diesen Text heranwagen und versuchen, ob da nicht der ein oder andere Gedanke ist, der eben hineinwirken soll in unser persönliches Glaubensleben. Und bevor wir jetzt detailliert in diesen Text einsteigen, noch ein Punkt, der vielleicht am Anfang wichtig ist. Und da muss ich nochmal auf Martin Luther zurückkommen. Denn Martin Luther hat gesagt, dass diese Anfechtung, diese Prüfung, die da in 1. Mose 22 beschrieben ist, eine sogenannte patriarchalische Anfechtung ist, die die Späteren hätten nicht ertragen können. Und damit meinte Luther, dass das, was als Anfechtung, was als Prüfung, was als Versuchung, was als Not in dein Leben hineinkommt, immer deinem Maß entspricht. Immer deinem Maß entspricht. Das heißt, der lebendige Gott hat das entsprechende Maß für dich und für mich. So, das jetzt genug der Einleitung. Und jetzt gehen wir mal in diesen Text rein. Und zunächst mal ein erster wichtiger Punkt, das ist eben Gottes Prüfung. Und wir sehen ja und wir erleben es ja auch in unserem persönlichen Leben, Gott prüft, Gott testet den Glauben seiner Kinder, wie er auch jetzt hier eben den Glauben des Abraham geprüft hat. Und diese Prüfung des Glaubens durch den lebendigen Gott zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel. Da findest du Beispiele über Beispiele. Wie willst du das Buch Hiob anders verstehen als genau so? Gerade Hiob 1 und Hiob 2 zeigt doch das, wie der lebendige Gott diesen Mann in solch eine Prüfungssituation hineinführt. Und wenn man sich mal mit der ganzen Israel-Geschichte befasst, es ist letztlich eine Prüfungsgeschichte. Und wenn wir dann weiter in einen Blick hineinwerfen in das Neue Testament, dann wissen wir, bevor Jesus Christus seine erste Predigt gehalten hat, kam ja diese berühmte Versuchungsgeschichte. Und Jahre später finden wir Jesus Christus wieder im Garten Gethsemane, das ebenfalls solch eine enorme Prüfungssituation gewesen ist. Und dann die Apostel haben das ebenfalls zum Thema gehabt. Nehmen wir den Apostel Paulus, 1. Korinther 10, dieser Vers 13, wo er da sagt, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Da kommt nochmal das zum Tragen, was der Luther vorhin gesagt hat. Und Gott ist treu. Er wird auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Und dann fällt uns natürlich auch der klassische Vers aus dem Jakobusbrief ein, der da an der Wand steht, Jakobus 1, Vers 12, dieser erste Teil, wo es da heißt, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Und dann heißt es weiter, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Und dann noch ein Blick in die Offenbarung des Johannes. Da sehen wir das auch immer wieder, dass die Gemeinden vor dem Kommen Jesu Christi in die verschiedensten Prüfungssituationen hineinkommen, was sich durch alle Sendschreiben der Offenbarung hindurchzieht. Das ist also ein ganz wichtiger erster Punkt, den wir heute Morgen aus diesem Text mitnehmen wollen, dass eben Prüfungen, dass Versuchungen, ja Anfechtungen Gottes durch den lebendigen Gott zum Glauben gehören. Ganz, ganz wichtig, dass wir das als ersten wichtigen Punkt mitnehmen. Natürlich kannst du dir jetzt die Frage stellen, warum macht der lebendige Gott das? Ist er fies? Ist er gemein? Hat er Freude daran? Natürlich nicht, das wissen wir. Aber dieses Testen, dieses Prüfen, dieses Hineinführen in eine Versuchung soll ja zweierlei bewirken. Und zum einen, dass ich sehe, was in meinem Herzen ist. Ein Ausleger hat das mal als den diagnostischen Aspekt bezeichnet. Dass ich sehe, was in mir steckt, in meinem Herzen. Und zum anderen sollen solche Entscheidungssituationen, in die mich der lebendige Gott hineinführt, bewirken, dass mein Glaube reifer, dass er wachsen, dass er gestärkt, dass er gefestigt, ja, dass er fortschreiten soll. Und derselbe Ausleger hat das mal als den konstruktiven Aspekt bezeichnet. Und wenn wir da ja so in die Bibel hineinschauen, so manche Bilder zeigen das ja auch. Wir kennen ja alle dieses Bild vom Schmelzofen. In Jeremia 9 ist da so eine Stelle, die davon spricht. Das Bild vom Schmelzofen, das ja letztendlich mit einem positiven, ja mit einem positiven Aspekt verbunden ist. Und dann kennen wir natürlich alle aus Johannes 15 das Bild von dem Weinstock und den Reben, die beschnitten werden sollen. Und dann aus der Bergpredigt von Jesus Christus das Bild von dem Durchgang durch die enge Pforte. Diese Pforte, die so eng ist, liebe Geschwister, dass sich immer nur eine Person, ja, mit ganz starkem Willen dahin durchzwängen muss. Also diese Bilder verdeutlichen das sehr, sehr klar. Ja, und jetzt stehen wir gemeinsam mit dem Abraham, jetzt stehen wir vor diesem Text und sagen uns, das darf doch nicht alles wahr sein. Das darf doch alles nicht wahr sein, was da jetzt passiert. Jetzt ist der Verheißungsträger Isaak da, auf dem alles ruht, was dem Abraham versprochen worden ist. Und jetzt soll dieser Isaak geopfert werden. Und Gott sagt zu ihm, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn. Schon allein, wie Gott das sagt. Er nimmt ihm quasi, ja, man hat so den Eindruck, er nimmt ihm quasi von Anfang an alle Gegenargumente weg, die er vorbringen könnte. Hätte Gott jetzt nur gesagt, nimm Isaak und opfere ihn, dann hätte doch Abraham sicherlich gesagt, aber Herr, du weißt doch, das ist doch der einzige Verheißungsträger. Und nicht nur das, das ist auch mein einziger, mein geliebter Sohn. Also er nimmt ihm quasi da, tja, alle Gegenargumente sofort am Anfang weg. Und wir stehen daneben und denken und sagen, das ist doch alles nicht normal. Zumal sich der lebendige Gott ja immer als derjenige vorgestellt hat, der das gar nicht will. Im Gegensatz zu den damaligen Religionen drumherum mit all ihren Menschenopfern. Und jetzt kommt der lebendige Gott mit solch einem Anliegen zu dem Abraham und sagt ihm das, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn. Liebe Schwester, da kann man schon an Gott verzweifeln, da kann man schon irre werden. Da hat also Gott dem Abraham etwas gesagt, etwas versprochen. Und man hat den Eindruck, dass er sich jetzt dem, was der lebendige Gott da gesagt, was er da versprochen hat, sich ja diametral widerspricht. Und nun ist natürlich die Frage, was sagt uns das? Was sagt uns das heute? Wir lesen den Text ja heute. Es ist ja nicht eine nette, spannende Geschichte, sondern der Text will uns ja heute etwas sagen. Und was jetzt, liebe Geschwister, was jetzt der Abraham als Unvorstellbares da vor sich hat, das kannst du jetzt auf dein kleines, bescheidenes Glaubensleben zurückführen und kannst dich persönlich einmal fragen, was ist im Bild gesprochen? Was ist in Anführungsstrichen dein Isaak? Was ist im Bild gesprochen in Anführungsstrichen dein Isaak? Ist es vielleicht ein besonderer Berufswunsch? Ist es vielleicht eine liebgewonnene Beziehung? Ist es vielleicht deine Gesundheit? Ja, sagen Sie ruhig. Ist es vielleicht dein Kind? Ist es vielleicht, ja, die Stille, die Ruhe, die Ungestörtheit, die du so liebst? Und wir können sicherlich noch vieles, vieles andere da finden. Und Gott fordert uns ja nicht auf, dass wir all unsere Wünsche, all unsere Vorstellungen, all unsere Pläne da aufgeben oder durchstreichen. Aber er fordert uns auf, dass wir ihm alles ausliefern. Und dass wir eben dann das von ihm bekommen, entsprechend unserem Maß, was er natürlich für richtig hält. Natürlich, liebe Geschwister, da können natürlich schon mal solche Fragen kommen. Herr, warum machst du das da eigentlich? Warum machst du das? Warum zerplatzt jetzt plötzlich mein Berufswunsch? Warum kriege ich jetzt plötzlich Beziehungsprobleme? Soll die nicht mehr gelten? Soll ich mich da trennen? Ist das besser für mein geistliches Leben? Warum bekomme ich jetzt plötzlich die Krankheit in meinem Leben? Oder warum wird plötzlich jetzt mein Kind krank? Oder warum habe ich jetzt plötzlich Probleme mit meinen Nachbarn? Und da kannst du noch vieles, vieles andere finden, was das Leben so notvoll macht. Und du sagst zu dem lebendigen Gott, Herr, diese Kämpfe an sich sind ja schon schwer genug. Aber jetzt kommt natürlich aus meiner Sicht noch ein besonderes Gewicht hinzu, dass das alles mit dir, mit meinem Gott gar nicht zusammenpasst. Und dann können auch solche Äußerungen kommen, ja Herr, liebst du mich eigentlich noch? Warum lässt du mich da jetzt auflaufen? Warum lässt du mich da jetzt im Regen stehen? Warum machst du jetzt so etwas, aus meiner Sicht, so etwas Unnatürliches? Und da ist natürlich, liebe Geschwister, ganz, ganz wichtig, dass wir das eben wirklich sehen, dass es eben solche Phasen der Prüfungen, der Anfechtungen und der Not gibt und dass sie eben halt zu unserem Glaubensleben gehören. Sie gehören wirklich zu unserem Glaubensleben. Und erfahrene Anfechtung, liebe Geschwister, erfahrene Anfechtung ist wirklich eine Bestätigung eines gesunden Glaubens. Nicht, wenn ich locker und leicht und ohne Anfechtung da durch das Leben komme. Wir müssen also da aufpassen, dass wir nicht so in eine, ja, so in eine naive, alles ist nett und cool Ebene da hineinrutschen. Müssen wir also ganz gewaltig aufpassen. Das ist also das Erste, was wir heute Morgen wirklich aus diesem Text mitnehmen wollen. Prüfungen, Anfechtungen, Versuchungen Seiten Gottes gehören zum Glaubensleben jedes Einzelnen dazu. Und denken wir immer dran, immer entsprechend dem Maß, das Gott für uns für richtig hält. Immer entsprechend diesem Maß. In einem zweiten Punkt wollen wir uns mal mit dem Weg des Abrahams befassen. Das ist ja auch hochinteressant, wenn man da mal so einige Auslegungen dazu liest. Die Art und Weise, wie dieser Weg des Abrahams von Beersheba bis zu dem Berg Moria, das sind ungefähr 85 Kilometer, und dieser Berg ist ja jener Hügel, auf dem später Salomo diesen Tempel gebaut hat. Die Art und Weise, wie diese 3 Tage Fußmarsch beschrieben werden in der Bibel, hier in diesem Text, hat zu massivster Kritik geführt. Auch stellen wir uns auch mal die Frage, was hören wir denn in diesem Text von dem Abraham? Bis auf die Tatsache, dass es da so ein kleines, zartes Gespräch gab zwischen Vater und Sohn und den Anweisungen da an das Personal und an den Esel, hören wir doch eigentlich nichts. Hören wir doch eigentlich nichts aus diesem Text. Und seht, genau das ist der Punkt, woran sich viele Ausleger vehement reiben. Stellen wir uns nur mal einen kurzen Moment folgende Situation vor. Was würde wohl ein guter Regisseur daraus machen? Das wäre doch für ihn die Geschichte. Wie würde der die seelische Not des Abraham darstellen? Hallo, der würde die so darstellen, dass wirklich diese Not da zum Ausdruck kommt, wie ihn das innerlich zerrissen hat. Und entsprechend natürlich auch bei dem Isaak. Gut, wir hören natürlich einiges aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, da diese Verse 17 bis 19, da erfahren wir so ein ganz, ganz klein wenig, wie der Abraham versucht hat, mit dem, was Gott da von ihm fordert, das irgendwie in die Reihe zu bekommen. Wenn er da so sinngemäß sagt, nicht wenn der lebendige Gott von mir fordert, dass ich meinen einzigen und geliebten Sohn opfern soll, er aber gleichzeitig sagt, dass das auch der einzige Verheißungsträger ist. Tja, was ist dann? Dann habe ich eigentlich nur die einzige gedankliche Option, dass er ihn aus den Toten auferwecken muss. So hat er sicherlich auch da gedacht. Aber liebe Geschwister, aus dem Leben des Abraham, was diese 3 Tage Fußmarsch da anbetrifft, hörst du doch eigentlich gar nichts, nichts. Und wir lesen auch nichts, dass der Abraham sich damit Sarah, und das ist ja schließlich die Mutter, sich irgendwie berät. Ich meine, es kann sein, dass die Sarah das überhaupt nicht verstanden hätte. Davon gehe ich mal aus. Aber die Sarah taucht in diesem ganzen Text überhaupt nicht auf. Nicht? Und dann der Isaak, was dieses Kind durchgelebt hat. Was würde denn heute ein heutiger Therapeut sagen? Der würde doch sagen, dieses Kind ist bis zum Lebensende psychisch kaputt. Wenn der eigene Vater seinen Sohn bindet, ihn auf den Altar legt und das Messer erhebt. Nur von alledem hörst du nichts. Absolut nichts, überhaupt kein Thema. Und da kann man sich natürlich schon gut vorstellen, dass da wirklich schärfste, massivste Kritik laut wird. Aber ich denke, liebe Geschwister, dass gerade in dieser Situation, in dieser speziellen Situation im Leben des Abraham, dass gerade dieses überwiegende Schweigen Gottes wegweisend ist. Denn wenn wir uns das wirklich mal ein Stück weit vergegenwärtigen, das ist doch letztendlich eine Not, die du eigentlich in Worte gar nicht fassen kannst. Und deswegen steht über diesen 3 Tagen im Leben des Abrahams eben dieses wegweisende Schweigen Gottes. Weil es eben eine Not ist, ja, du kannst sie letztendlich eigentlich nicht in Worte fassen. Das ist das eine, was zu dem Weg Abrahams zu sagen ist. Das andere ist aber viel entscheidender und viel wichtiger. Und es ist eben wichtig, dass wir das wirklich sehen. Dass wir nämlich bei aller Dramaturgie, die wir in der Gefahr stehend in diese Geschichte hineinlegen können, wirklich das sehen, was an diesem Text das Entscheidende ist. Nämlich die Frage, geht er oder geht er nicht? Macht er es oder macht er es nicht? Gehorcht er oder gehorcht er nicht? Und diese Entscheidung kann dem Abraham jetzt keiner mehr abnehmen. Er kann das jetzt nicht an eine andere Instanz delegieren. Und wir stehen da ganz bescheiden, ganz klein, ganz leise stehen wir daneben, wenn es dann plötzlich ganz schlicht und einfach heißt, und Abraham steht früh morgens auf, bereitet den Esel zu, spaltet das Holz, holt seine Knechte, nimmt seinen Sohn Isaak und geht Schritt für Schritt. Und wir stehen daneben und sagen, das ist ja unglaublich, der macht das wirklich. Der macht das wirklich. Und dieser Text, das fällt ja auch auf, dieser Text ist ja so abgefasst, dass der Abraham am Ende des Textes nicht zu einem Helden, der hochstilisiert wird, hochgehoben wird, sondern das ist der nächste wichtige Punkt, den wir aus diesem Text mitnehmen wollen heute. Sondern, dass der lebendige Gott im Leben des Abraham ein unglaubliches Gnadengeschenk hat heranreifen lassen. Ich gehorche dir, mein Gott. Ich gehorche dir, mein Gott. Wollte ich übrigens erst als Leitvers nehmen, auch wenn es jetzt kein spezieller Bibelvers ist. Hätte auch ganz gut gepasst, aber können wir ja auch auswendig lernen, ist ja nicht so lang. Ich gehorche dir, mein Gott. Und ich denke, dass wir uns da wirklich alle einig sind, dass das mit eines der schönsten Geschenke ist, wenn Gott das in unserem Glaubensleben wirklich heranreifen lassen kann. Das ist natürlich etwas, liebe Geschwister, ja, da kannst du nicht großartig mit auftrumpfen und das wirst du auch nicht so großartig weiter posaunen und da wird's auch keine Show geben, nein, all das nicht. Das geschieht oftmals im Stillen, im Verborgenen, dieses Ich gehorche dir, mein Gott. Und ich möchte sagen, das ist wirklich die höchste Qualität deines Glaubenslebens. Die höchste Qualität deines Glaubenslebens. Es kann sein, dass jetzt in diesem Augenblick der ein oder andere unter uns an jene Glaubensgeschwister auf unserem Globus denkt, die einen Weg geführt werden, der ähnlich wie hier beschrieben in unserem Text unbegreiflich, unfassbar ist. Und wo wir sagen, aber Herr, du kannst doch deine Kinder nicht in solch eine Situation hineinführen. Wie kann man da überhaupt noch Christ sein und bleiben? Aber über ihrem Leben steht das wirklich. Ja, Herr, das ist der Weg jetzt für mich. Und ich gehe ihn. Ich gehorche dir, mein Gott. Und jetzt sind wir trotzdem dran. Hier, die wir hier in einem freien Land leben. Wo der lebendige Gott jetzt zu dir sagt, das ist jetzt der Weg, den ich dir heiße, zu gehen. Und jetzt schaue ich einmal zu, wie du diesen Weg gehst. Gehst du den Weg der Treue? Gehst du den Weg des Wartens? Gehst du den Weg des Ausharrens? Gehst du den Weg des noch nicht Verstehens? Gehst du den Weg des im Nebel herumstocherns? Gehst du den Weg ohne Klarheit? Gehst du den Weg ohne klare Absprache zwischen dir und mir? Aber ich sage dir, wenn du diesen Weg gehst, dann ist es die höchste Qualität in deinem geistlichen Leben. Und es gilt immer das Maß, was ich mir jetzt vorgenommen habe, was für dich gut ist und was für dich dran ist. Aber denke daran, es ist wirklich die höchste Qualität deines geistlichen Lebens, deines Glaubens. Also, Prüfungen, Anfechtungen, Versuchungen durch den lebendigen Gott gehören zu unserem täglichen Glaubensleben. Und dann dieser ganz wichtige Satz, ja, ich gehe diesen Weg, ich gehorche dir, mein Gott. Und jetzt noch ein dritter Punkt, wo der lebendige Gott ja wieder in den Vordergrund tritt. Dieser Berg Moria kommt jetzt da ins Blickfeld. Alle bleiben zurück, bis auf Abraham und Isaak. Und den Zurückbleibenden sagte Abraham, dass, wenn sie angebetet haben, wieder zurückkommen werden. Warum er das so gesagt hat, wissen wir nicht genau. War es eine Notlüge oder, ich vermute mal das Letztere jetzt, oder hatte er wirklich die Hoffnung, dass Gott dieses Problem irgendwie noch lösen wird? Da verweise ich nochmal auf diese Hebräerstelle, Kapitel 11, diese Verse 17 bis 19. So, und jetzt marschieren diese beiden da. Und ich kann mir vorstellen, in einer unerträglichen Traurigkeit marschieren die jetzt los. Es wird auch nicht viel gesprochen. Zumindest erfahren wir ja nicht viel darüber. Allerdings, was gesprochen wird, zeigt doch so dieses innige Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Wenn es da heißt, mein Vater, mein Sohn. Nur dann kommt sie. Dann kommt sie, liebe Geschwister. Ende von Vers 7. Dann kommt diese Frage, vor der sich der Abraham, das kann ich mir gut vorstellen, am meisten gefürchtet hat. Mein Vater, wo ist denn das Schaf zum Brandopfer? Wo ist denn das Schaf zum Brandopfer, mein Vater? Und wenn wir jetzt an dieser Stelle mal für einen kurzen Moment das Leben des Abraham Revue passieren lassen, dann wissen wir doch, dass er an manchen Stellen gelogen hat. Nur das scheint wohl jetzt nicht mehr möglich zu sein. Und deswegen flüchtet er sich in diese verzweifelte Hoffnung, in diese verzweifelte Antwort, Gott wird dieses Problem irgendwie schon lösen. Er wird sich da ein Schaf zum Brandopfer erwählen. Irgendwie wird er dieses Problem lösen. Und seht, jetzt genau 2000 Jahre später wird genau das deutlich, was sich hier in unserem Text da abzeichnet, nämlich damals, vor 4000 Jahren zwischen diesen beiden und 2000 Jahre später zwischen Gott und seinem Sohn Jesus Christus, nur noch wesentlich radikaler. Und Johannes Busch, der Bruder von Wilhelm Busch, hat das mal in seiner Predigt so ausgedrückt und ich möchte ihn an dieser Stelle mal wörtlich zitieren. Er schreibt da, nun wird die Geschichte noch einmal ganz neu. Was der Abraham mit dem Isaak zusammen auf dem weiten Weg bis zur Opferstätte Moria an Grauen und Jammer durchlebt hat, das hat sich zwischen Gott und seinem Sohn abgespielt. Dem Vater ist das Herz darüber gebrochen und der Sohn ist willig mitgegangen, bis sie beide an der Stelle standen, wo das Opfer gebracht werden sollte. Aber dem heiligen Gott ist keiner in den Arm gefallen. Er hat für dich und für mich das Opfer gebracht. Liebe Geschwister, du wirst diesen Text überhaupt nicht verstehen, wenn du nicht ununterbrochen an das Kreuz auf Golgatha, an das Kreuz Jesu Christi denkst. wirst du diesen Text nicht verstehen. Wenn du diesen Text hier liest, wenn du siehst, wie da der Vater Abraham mit seinem Sohn Isaak den Weg geht und wie besonders betont wird, dass das der einzige und geliebte Sohn ist und wie der Isaak das Holz selbst trägt und er fragt, wo denn das Opfer ist. Und wenn du siehst, wenn du ihn da auf dem Opferaltar da liegen siehst, dann musst du ununterbrochen an das Kreuz Jesu Christi denken, mit dem Wissen, dass es damals keinen erlösenden Ruf gab, sondern dass Jesus Christus am Kreuz blieb. Es gab damals keinen Höheren, der dazwischen rufen konnte, weil Gott ihm die letzte Instanz war. Das will uns dieser Text auch sagen. Heute stehen wir alle hier. Und wir haben ja vorhin das Abendmahl gefeiert. Und wir haben vorhin diese Einsetzungsworte gehört. Oder diesen kurzen Text aus dem Markus-Evangelium. Und heute stehen wir hier und sagen, trotz alledem, auch wenn wir das alles gar nicht so erfassen können, was da in den Stunden am Kreuz passiert ist, Gott sei gedankt, dass es so gelaufen ist. Als aber der Abraham damals einsam opfern musste, da war zumindest noch der lebendige Gott da. Und jetzt kommt er wirklich, dieser erlösende Ruf Gottes. Nicht nur einmal, sondern zweimal ruft er in diese Szenerie hinein, Abraham, Abraham, lege deine Hand nicht an den Knaben. Und was muss da wirklich für eine Last von dem Abraham gefallen sein? Der lebendige Gott ist zum rechten Zeitpunkt eingesprungen. Abraham hat die Glaubensprobe bestanden. Aber jetzt kommt das auch wieder etwas sehr Entscheidendes. Damit ist der ganze Vorgang ja noch nicht beendet. Denn geopfert werden muss, weil die Spannung zwischen der Heiligkeit Gottes und dem sündigen Verhalten des Menschen bleibt. Und deswegen muss geopfert werden. Damals, vor 4000 Jahren, hat Abraham das gemacht, weil plötzlich da dieser wieder auftauchte. Und 2000 Jahre später hat sich der lebendige Gott quasi in seinem Sohn Jesus Christus selbst auf diesen Opferaltar gelegt. Und deswegen wird in dieser Geschichte, in diesem Text, wird schon das Geheimnis der Stellvertretung sichtbar. Und jetzt vielleicht noch ein letzter Gedankengang. Nicht ein letzter Punkt, ein letzter Gedankengang zu diesem dritten Punkt. Was ja auch auffällt, ist, wie dezent der Abraham auf diese ganze Sache reagiert. Es heißt ja eigentlich nur, dass er gesagt hat, das ist die Stätte, die der Herr sieht. Mehr sagt er ja nicht. Was einem vielleicht viel mehr überrascht, viel mehr wundert, ist diese überströmende Freude des lebendigen Gottes. Denn das, was er da zu dem Abraham in den Versen 16 bis 18 sagt, das kannst du ja auch so ausdrücken, dass, indem du sagst, Abraham, dass du das getan hast, werde ich dir nie vergessen. Ich schwöre dir, und das hätte Gott nicht nötig gehabt zu schwören, aber er tut es in diesem Fall. Und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, aber es kann sein, dass ich auch vielleicht nicht richtig informiert bin, aber ich glaube, dass das der einzige göttliche Eid ist, den der lebendige Gott einem Patriarchen gegeben hat. Aber wie gesagt, er hätte es nicht tun müssen. Aber er sagt zu ihm, dass du das getan hast, Abraham, das werde ich dir also nie vergessen. Und mir ist es eine riesengroße Freude, dich dafür zu segnen. Und dann lesen wir es ja. Dann strömt wirklich die Erlösung Gottes, strömt er in das Leben des Abraham hinein, wenn es da heißt, durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Und du kannst die aktuelle Geschichte heute, wirst du nicht verstehen können, wenn du 1. Mose 22 nicht verstehst. Und dieser Segen Gottes hat ja bis heute nicht aufgehört, geht über Jahrtausende. Und er segnet bis zum heutigen Punkt sein Mini-Mini-Mini-Völkchen. Weil der Patriarch Abraham damals ja quasi gesagt hat, ich gehorche dir, mein Gott. Und so segnet Gott bis heute dieses Völkchen. Da können die Heiden noch so verrückt toben, wie sie wollen. Ja, liebe Geschwister, worüber freut sich der Herr so sehr? Über deinen Weg des Gehorsams, wo du ihm in einer unmöglichen Situation vertraust. Das müssen wir lernen. Wo du ihm in einer unmöglichen Situation vertraust. Wenn du diesen Weg des Gehorsams gehst, darüber freut sich der Herr ganz besonders. Und so sehen wir also, wie wichtig dieses Kapitel 22 aus dem ersten Buch Mose für unser persönliches Glaubensleben ist. Ja, ein ganz, ganz wichtiges Kapitel, liebe Geschwister. Wird es locker und leicht? Mm-mm. Aber es wird gut. Es wird gut, wenn wir diesen Weg gehen. Und das wünsche ich uns als Gemeinde, dass wir das wirklich lernen und dass wir das wirklich als Gemeinde heute mitnehmen. Rechne mit den Prüfungen Gottes. Gehe den Weg des Gehorsams und erlebe wirklich die überströmende Freude des lebendigen Gottes und warte auf ihn. Der lebendige Gott möge uns wirklich segnen. Amen.